Liebe Geschwister, die Predigt ist heute über einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 1 bis Kapitel 18, Vers 8. Das Thema ist, was auf dem Weg nach Jerusalem besonders wichtig ist. Jerusalem hier natürlich im doppelten Sinn. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist das große Thema im Lukas-Evangelium, Kapitel 9 bis 19. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er muss seinen Jüngern so nach und nach beibringen, was ihm dort begegnen wird. Er wird dort hingerichtet werden. Und seine Jünger sind noch nicht bereit, das anzunehmen. Darüber hinaus macht Jesus ihnen schon mal klar, was auf sie zukommen wird, wenn er mal nicht mehr bei ihnen sein wird. Also wenn sie, bildlich gesprochen, auf dem Weg ins himmlische Jerusalem sind, dann wird es ihnen ganz ähnlich gehen wie ihm. Da werden sie, weil sie glauben, Anfeindung erleben. Und sie müssen sich bewähren. Das ist das Thema, kann man sagen, in diesem gesamten großen Abschnitt. Lukas 9 bis 19. Und er findet jetzt hier in Lukas 17 bis Kapitel 18, Vers 8, seinen besonderen Ausdruck. Die Predigt hat vier Punkte. Der erste Punkt: sei bereit zur Vergebung. Der zweite Punkt: sei Jesus dankbar und freu dich an ihm. Der dritte Punkt: harre im Glauben aus, bis Jesus wiederkommt. Und der vierte Punkt: Gott hält, was er zusagt. Aber wirst du ihm bis zuletzt vertrauen? Der erste Punkt: sei bereit zur Vergebung. Lukas 17, Vers 1 und 2. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Es wäre besser für ihn, er würde mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen, als dass er auch nur einem dieser Geringgeachteten zu Fall kommen lässt. Also gleich als Einstieg eins der ungemütlichen Worte von Jesus. Er sagt: Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Oder etwas wörtlicher: Es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Weh aber dem, durch welchen sie kommen. Also Jesus will ja sagen, es ist unvermeidlich, dass Menschen daraufhin geprüft werden, ob sie im Glauben stehen. Und es ist unvermeidlich, dass Menschen durch diese Prüfungen verloren gehen. Also zum einen sich als Heuchler erweisen oder vom Glauben abfallen. Es ist unvermeidlich. Und es ist auch unvermeidlich, dass Menschen daran beteiligt sind, wenn andere Menschen an Jesus irre werden. Also das ist hier gemeint, ne? Also Ärgernisse ist ein bisschen schwach übersetzt. Es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Also wir alle ärgern uns mal hin und wieder, ne? Also es geht hier darum, also sich in so einem Ausmaß über Jesus zu ärgern, dass man sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Den will ich nicht als Retter, den will ich nicht als Herrn, weg mit ihm. Also Jesus sagt, es ist unvermeidlich, dass das passieren wird, dass es Menschen gibt, die so reagieren werden. Es ist aber auch unvermeidlich, dass bei dem einen oder anderen Fall andere Menschen schuldig, mitschuldig daran sind. Und da sagt Jesus hier, für die ist es besonders übel. Es wäre besser für solche Leute, dass sie einen Mühlstein über den Hals kriegen, so einen, weiß ich, 2-3 Zentner schweren Klotz, und dann ins Meer geworfen wird. Wenn jemand auf diese Weise im Ozean versenkt wird, dann sinkt er erstmal, 4-5 Kilometer bis auf den Meeresgrund, und da soll er dann bleiben. Da sagt Jesus hier, das wäre sogar besser für ihn. Man fragt sich, gibt's noch was Schlimmeres, als auf diese Weise ums Leben zu kommen? Ja. Und zwar hat Jesus davon just vorher gesprochen. Im Zusammenhang, da hat er so ein Gleichnis erzählt, ne, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Die sterben beide. Wo landet der reiche Mann? Der landet im Hades, im Totenreich und leidet Qualen. Das hat Jesus hier im Hintergrund, wenn er sagt, es ist letztlich egal, wie ein Mensch stirbt, es gibt Schlimmeres. Schlimmer ist, wo jemand, wenn er im Unglauben stirbt, landet. Was sagt Jesus hier? Also es gibt Menschen, die gehen verloren, weil sie Anstoß an Jesus nehmen. Vielleicht hören sie eine Zeit lang bereitwillig das Evangelium, aber irgendwann sagen sie sich, ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Und wenn sie in diesem Unglauben sterben, gehen sie verloren. Jesus sagt hier aber zusätzlich auch noch, diejenigen, die dazu beitragen, im wesentlichen Sinne, dass ein Mensch sich so über Jesus ärgert, dass er ihn ablehnt, wer dazu beiträgt, der geht auch verloren. Der geht sogar noch, wenn man so will, schlimmer verloren. Ja, das hat er so gesagt, Jesus. Was machen wir jetzt? Ne? Spielen wir jetzt wieder Feuerwehr? Wollen wir jetzt wieder versuchen, das zu entschärfen? Geht irgendwie nicht, ne? Deswegen werde ich mich auch nicht als Feuerwehrmann betätigen. Jeder, dem der Schuh passt, der soll sich ihn anziehen. Ja, die Frage ist, was sind diese Geringgeachteten, von denen in Vers 2 die Rede ist? Wer auch nur einem dieser Geringgeachteten zu Fall kommen lässt, für den wäre es besser, er kriegt einen Mühlstein um den Hals und wird ins Meer geworfen. Diese Geringgeachteten, das sind Menschen, die nach den Maßstäben dieser Welt nichts bedeuten. Ne, im Gleichnis vorher, der arme Lazarus, den der reiche Mann links liegen lässt, den er verrecken lässt. Das ist so ein Geringgeachteter. Der hat in dieser Welt nichts zu erwarten. Alle meiden ihn. Der Lazarus landet ja nach seinem Tod in Abrahams Schoß. Das ist aber nicht automatisch so. Es gibt Menschen, die lassen solche Leute wie den armen Lazarus, der eigentlich auf Gott vertraut, an Gott irre werden. Also wer solche Leute wie Lazarus oder wer, von denen hat Jesus vorgesprochen, wer arme, Krüppel, Blinde, Lahme, auch geistlich arme Menschen davon abhält, bei Gott Gnade zu suchen und zu finden, der begeht in den Augen von Jesus die denkbar schlimmste Sünde. Jesus bleibt auch nicht undeutlich im Blick, auf welche Leute er insbesondere das sagt. Ne? Vers 3, seid wachsam gegen euch selbst. Also er spricht in erster Linie seine Jünger an. Und zwar ist hier der engere Jüngerkreis gemeint. Also da sind die Apostel und noch andere Jünger, die ständig bei Jesus sind. Also die auch schon eine gewisse Verantwortung von Jesus übertragen bekommen haben. Also seid wachsam gegen euch selbst, heißt so viel wie, also passt du, der du Verantwortung trägst im Reich Gottes. Also passt du darauf auf, dass du nicht andere Menschen irreführst und an Jesus irre werden lässt. Also das ist insbesondere an Gemeindeleiter, an Pastoren, an Prediger gerichtet, die sich berufen fühlen, das Evangelium zu predigen. So, einem Menschen Ärgernis geben, ihm Anlass geben, dem Glauben an Jesus eine Absage zu erteilen. Davor sollen wir uns hüten. Das bedeutet aber nicht, dass wir Menschen nicht auf ihre Sünde ansprechen, wenn wir sie sehen. Deswegen fährt Jesus in Vers 3 fort. Seid wachsam gegen euch selbst, wenn dein Bruder, Klammer auf, auch deine Schwester, sündigt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, dann vergib ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Jesus fordert von seinen Jüngern bedingungslose Vergebungsbereitschaft. Zur Vergebung gehören immer zwei Seiten, ne? Wenn ich an jemandem schuldig geworden bin, dann kann mir erst vergeben werden, wenn ich die Sünde bereue und bekenne. Für den anderen gilt, ne, er kann sich vergebungsbereit stellen. Das ist die Verantwortung, die er hat. Das ist das, was Gott von ihm fordert. Vergebungsbereitschaft. Und die beinhaltet dann, ne, dass man sich freut, wenn dann der Schuldige auf einen zukommt und bittet, vergib mir. Vergib mir, dass ich dir Unrecht getan habe. Nun, und da sagt Jesus, hier gibt's keine Grenze. 7-mal am Tag. Bei Matthäus wird überliefert, dass Jesus sogar 70 mal 7 gesagt hat. Und es ist klar, also 7 mal, das ist die Zahl der Vollkommenheit. Unbegrenzt. Wann immer dein Bruder, deine Schwester zu dir kommt und bittet, vergib mir, stehen wir in der Verpflichtung zu vergeben. So, und das steht ja wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit den vorhergehenden Versen. Also auf welche Weise könnten wir einem dieser Geringgeachteten Anlass geben, vom Glauben abzufallen? Also sich über Jesus so zu ärgern, dass sie ihm eine Absage erteilen. Und der Zusammenhang ist der, wenn ich einem Bruder, einer Schwester nicht vergebe. Und sie daraus schließt, aha, wenn das also die Spezialität von Christen ist, dass nachdem ihnen Unrecht getan wurde, sie nicht vergeben, dann ist das mit ihrem Gott, mit ihrem Christus wohl genauso. Das ist wohl der Zusammenhang hier. Man kann einem einfachen Menschen so einen Stein in den Weg legen, wenn man ihm nicht vergibt, dass der dann auch vom Glauben abfällt. Auch dafür findet man dann Vergebung, ne? Wenn der dann vom Glauben abfällt und man merkt hinterher, Mensch, ich habe wesentlich mit dazu beigetragen, dass der an Jesus irre geworden ist. Eigentlich gilt mir der Spruch mit dem Mühlstein. Man kann froh sein, dass es auch für solche Sünden Vergebung gibt. Ne? Und dann sollte man das bereuen und Gott Tag aus, Tag ein drum bitten, dass der kleine, geringgeachtete, den man zu Fall gebracht hat, dass der doch nochmal wieder zum Glauben findet. In Vers 5 scheint es so zu sein, dass die Apostel ein Stück weit fühlen und empfinden, was Jesus ihnen da gerade gesagt hat. Die Apostel sagten zum Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Also mit anderen Worten, um dieser Forderung gerecht zu werden, brauchen wir mehr Glauben. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum hier sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Es ist hier nicht ganz klar, ob Jesus davon ausgeht, ob seine Jünger Glauben wie ein Senfkorn haben oder nicht. Wahrscheinlich geht er davon aus, dass sie einen kleinen Glauben haben. Und was er ihnen sagen will, ist, ihr braucht nicht mehr Glauben, sondern ihr braucht echten Glauben. Und wenn es auch nur ein kleiner, echter Glaube ist. Ein Glaube, der nicht irgendwie, spektakuläre Dinge vollziehen kann, sondern der in der Lage ist, Sünden zu vergeben. Diese unscheinbaren kleinen Dinge. Unrecht, das einem angetan wurde, zu vergeben. Das kann ein kleiner Glaube. Und Jesus scheint hier deutlich zu machen, also anderen Sünden zu vergeben, ist tatsächlich eine Spezialität der Christen. Eigentlich können andere Menschen das nicht. Dazu braucht es Glaube wie ein Senfkorn. Da kannst du nicht zu einem Maulbeerbaum sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Beide Dinge sind unmöglich. Eigentlich, also, erst einmal hört ein Maulbeerfeigenbaum nicht auf unsere Befehle. Ne? Und wie soll der sich jetzt ins Meer verpflanzen? Da ist kein Bodenreich. Eine bildliche Redeweise. Jesus will deutlich machen, wenn Christen einander Sünden vergeben, dann tun sie Dinge, die gehören zur neuen Schöpfung. Also wirklich echte Sündenvergebung ist ein Kennzeichen von Christen. Was diesen kleinen Glauben, der bereit ist, Sünden zu vergeben, kennzeichnet, das macht Jesus dann in den Versen 7 bis 10 deutlich. Da geht es um Demut. Angenommen, einer von euch hat einen Sklaven, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Sklave vom Feld heimkommt, wird dann etwa sein Herr zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch. Er wird ihm vielmehr sagen, mach mir das Essen fertig, binde dir die Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und wird er sich etwa bei dem Sklaven bedanken, weil der getan hat, was ihm befohlen war? So ist es auch mit euch. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt ihr sagen, wir sind Sklaven, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Auch das steht hier im Zusammenhang, wo es um die Bereitschaft zur Vergebung der Sünden anbetrifft. Und das, was uns da oft dran hindert, das ist unser Hochmut, das ist unsere Überzeugung, wir sind etwas, wir sind besser als andere. Ich kann mich erinnern, da war mal so eine Berichterstattung, da gab es irgendwie einen Papstbesuch, ich weiß nicht mehr wo, also irgendwo in Deutschland, und es wurden die Menschen interviewt, die ihn gesehen hatten, die mal seine Hand schütteln durften, und viele von denen haben gesagt, oh, wie demütig der Papst war. Und die Vorannahme war, das hat der doch wohl nicht nötig. Demut. Ne, der Papst ist doch Stellvertreter Gottes auf der Erde. Dem nähert man sich mit Ehrfurcht. Schlimm, wenn möglicherweise auch im evangelischen Bereich oder im evangelikalen Bereich Menschen so auftreten, dass andere nur denken, oh, der steht so weit über mir, dass der auch noch demütig ist. Das krönt ihn ja noch mehr. Und Jesus macht hier klar, Leute, Demut, das ist eine Pflichtübung. Da gibt es nicht ein extra Lob für. Vor Jesus sind wir alle Sklaven und es ist völlig absurd, dass ein Sklave gegenüber dem anderen Sklaven groß tut. Und auch hier geht es um Vergebungsbereitschaft. Da sagt Jesus, also Leute, das ist eine Pflichtübung. Ich weiß gar nicht, was ihr da noch für Vorbehalte habt. Ihr seid alles Sklaven. Ihr tut, was ich euch sage und gut ist. Es gibt keine Widerworte. Es gibt kein Extralob für sowas. Das ist Pflicht. So kann Jesus auch reden, ne? Wenn es ihm darum geht, alle einzunorden und alle auf ein gleiches Level zu bringen. An anderen Stellen kann Jesus durchaus davon sprechen, ne? Was für ein Vorrecht das ist, dass wir zu ihm gehören. Wir sind alle Sklaven von Jesus und wir haben alle seine grundlose Gnade erfahren. Darum geht's dann in den Versen 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und befahl ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Also die 10 Aussätzigen, die flehen Jesus an, hab Erbarmen mit uns. Und da geht's erstmal nicht um Vergebung der Sünden. Also die Bitte zielt darauf, Herr, mach uns wieder gesund. Also mach uns rein, damit wir wieder unter die Leute können. Und Jesus zeigt hier seine grundlose Gnade. Er macht sie gesund. Und daran hätten eigentlich alle 10 erkennen müssen, dass Jesus nicht nur äußere Reinheit schenkt, sondern auch Vergebung der Sünden. Aber von den 10 ist das einer, der das verinnerlicht hat. Einer, Vers 15, von ihnen kam zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus sagte, sind nicht alle 10 reingemacht worden? Wo sind dann die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf und geh nach Hause. Dein Glaube hat dich gerettet. Und hier besteht die Rettung nicht darin, dass der vom Aussatz geheilt wurde, ne? Die Rettung besteht darin, dass er Jesus im Glauben empfangen hat. Dadurch ist er jetzt gerettet. Er hat Vergebung seiner Sünden. Wenn wir diesen Abschnitt mit dem vorhergehenden verbinden, also was für Leute sind das, die vergebungsbereit sind? Vom Grundantrieb her. Das sind Leute, die vor Augen haben, dass sie von Jesus grundlose Gnade empfangen haben. So ein Samaritaner, das ist jemand, der wird diese Sünde nicht begehen, für die jemand einen Mühlstein um den Hals kriegt. Wenn du Sorge darum hast, ob du vergebungsbereit sein wirst, wenn es nötig ist, dann verinnerliche einfach, dass du vor Gott ein Sünder bist, der Tag für Tag Vergebung seiner Sünde braucht. Und jetzt kommt das Evangelium, du kriegst Vergebung deiner Sünde. Jeden Tag. 70x7. Und in diesem Glauben, ruft Jesus uns auf, sollen wir ausharren. Das ist der nächste und dritte Punkt. Hier erzählt Jesus jetzt, man könnte fast sagen, eine sogenannte Endzeitrede von Vers 20. Bei Lukas ist das verteilter. Bei Markus und beim Evangelisten Matthäus, da gibt's so einen Block, steht dann in den meisten Bibeln hier Endzeitrede von Jesus drüber. Bei Lukas ist das verteilter. Vers 20. Als Jesus einmal von den Pharisäern gefragt wurde, wann die Herrschaft Gottes kommt, antwortete er, die Herrschaft Gottes kommt nicht mit beobachtbaren Zeichen. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist sie oder sie ist dort. Nein, die Herrschaft Gottes ist mitten unter euch. Herrschaft Gottes oder Reich Gottes ist unterschiedlich übersetzt. Es ist im Griechischen ein Wort. Es geht um die Herrschaft Gottes, es geht um das Reich Gottes, das mit Jesus angebrochen ist. So, und da sagt Jesus, also diese endgültige Herrschaft Gottes, die kann man nicht daran erkennen, dass sie mit spektakulären Zeichen eingeläutet wird. Also, was versteht er darunter? Also, Naturkatastrophen, Himmelserscheinungen, Kriege, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, alles solche Dinge, von denen man damals gemeinhin annahm, also wenn sowas passiert, steht etwas Großes bevor, etwas Schönes oder Schlimmes. Und Jesus sagt, also mit der Herrschaft Gottes, mit ihrem Anbruch, ist es nicht so. Die kündigt sich nicht auf diese Weise an. Man wird nicht sagen können, seht, hier ist sie oder sie ist dort. Sie kann die Herrschaft Gottes nicht auf bestimmte Orte bezogen werden oder festgelegt werden. Die Herrschaft Gottes, sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mit anderen Worten, Jesus ist mitten unter die Menschen gegangen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gottes endgültige Herrschaft ist zu den Menschen gekommen. Jesus, der sagt, der tut Dinge, die unmissverständlich deutlich machen, dass es so ist. Und das Evangelium, welches er verkündigt, das ist das Evangelium, sagt Jesus selber, vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes, die mit ihm angebrochen ist. Und um das zu unterstreichen, heilt Jesus Kranke, treibt er Dämonen aus, weckt er Tote auf. Vers 22, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben. Aber es wird euch nicht vergönnt sein. Ist jetzt unvermittelt ein Wechsel. Also eben noch sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ihr braucht nicht zu suchen, wo das ist. Jesus ist mit seiner Person mitten unter den Leuten. Und jetzt spricht Jesus von einer Zeit, ja, da wird er offensichtlich nicht da sein bei seinen Jüngern. Und sie werden sich danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben. Und es wird ihnen nicht vergönnt sein. Vers 23, man wird euch sagen, seht, dort ist er. Oder seht, hier ist er. Geht nicht hin und gebt nichts drauf. Denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhellt, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Jesus spricht hier ziemlich unvermittelt von seiner Wiederkunft, also von dem Tag, an dem er Gottes endgültige Herrschaft vollendet. Wenn er davon spricht, die Herrschaft Gottes ist mitten unter euch, sagt er so viel wie, die endgültige Herrschaft Gottes ist mitten unter euch schon angebrochen mit mir. Aber sie ist noch nicht vollendet. Vollendet wird sie, wenn er wiederkommt. Und wenn das passiert, sagt Jesus, wenn er kommt, um seine Herrschaft zu vollenden, wenn er Gottes Herrschaft vollendet, da gilt Ähnliches wie mit seinem ersten Kommen. Da braucht man nicht auf Leute zu hören, die sagen, er ist hier oder er ist da. Sondern wenn er kommt, wird's völlig klar sein für die ganze Welt. Wahrscheinlich knüpft Jesus hier an eine Lehrtradition unter jüdischen Schriftgelehrten an. Danach würde der Messias heimlich kommen, unerkannt. Ja, und man müsste ihn suchen, um ihn zu finden. Manche dachten, er würde sich irgendwo in der Wüste aufhalten. Also dass zum Beispiel einige Johannes den Täufer für den Messias hielten, ne, hing damit zusammen. Ja, also du bist hier in der Wüste und predigst und Bist du das? Bist du der Messias? Und Johannes der Täufer sagt, nee, bin ich nicht. Andere dachten, wenn der Messias kommt, dann wird er erst einmal heimlich da sein und dann wird Elia kommen und wird die Leute auf ihn hinweisen. Jesus mahnt seine Jünger, nichts darauf zu geben, wenn irgendwelche Leute meinen, sie wüssten, wann oder wo Jesus erschienen wäre. Es gilt zwischen seinem ersten und zweiten Kommen, also von Christi Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft, ist Jesus nicht da, hier bei uns. Und man braucht auch nicht nach ihm zu suchen. Ich meine, er hat ja gesagt, durch seinen Geist ist er sowieso jeden Tag bei uns. Ne? Also wir suchen ihn natürlich im Gebet und indem wir sein Wort lesen, aber wir wissen, leiblich ist er nicht da. Zuvor aber muss er noch vieles erleiden und von den Menschen dieser Generation verworfen werden. Vers 26. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete sie alle. Und es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie bestellten das Land und bauten Häuser. Aber dann kam der Tag, als Lot Sodom verließ. Da fiel Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete sie alle. So wird es auch sein an dem Tag, an dem der Menschensohn erscheint. Hier bei Lukas ist die Betonung nicht so sehr darauf, dass wenn Jesus kommt, dass das unerwartet für die Menschen kommt. Das spielt ja auch eine Rolle, ne? Die Menschen leben ganz normal bei der Wiederkunft. Ist auch noch wieder ein Zeichen dafür, dass diese Wiederkunft sich nicht mit spektakulären Zeichen ankündigt. Es kann sich niemand darauf vorbereiten. Deswegen leben alle Menschen so, wie sie normalerweise leben. Und werden im Guten oder im Bösen überrascht, wenn Jesus wiederkommt. Kannst du dir merken, als Grundsatz, sollte Jesus noch zu deinen Lebzeiten wiederkommen, er wird dich an einem ganz normalen Tag antreffen. Er wird dich dabei antreffen, was du gewöhnlich tust und denkst. Höchstwahrscheinlich wird er dich an einem Tag antreffen, an dem du ungefähr so aufgestellt bist wie heute. Und wenn du der Meinung bist, dass du heute nicht gut vorbereitet wärst auf die Wiederkunft, dann solltest du dir richtig Gedanken machen. Bei Lukas ist die Betonung darauf, dass wenn Jesus wiederkommt, werden die, die zu ihm gehören, ganz gewiss errettet. Noah und Lot sind Beispiele für Menschen, die im Glauben an Gott ausgeharrt haben. Und sie haben dafür Anfeindungen der Mitmenschen ertragen müssen. Sie wurden lächerlich gemacht dafür, dass sie Gott gehorsam waren. Aber dann kam der Tag ihrer Rettung. Und der Tag ihrer Rettung beinhaltete das Gericht über ihre Feinde. Vers 31, wer sich an jenem Tag gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält oder seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um sie zu holen. Und wer gerade auf dem Feld ist, soll nicht zurückschauen auf sein Haus. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es retten. Ich sage euch, von zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine mitgenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Hier unterstreicht Jesus nochmals, es wird ein ganz normaler Tag sein, Menschen arbeiten, oder es wird Nacht sein, Menschen schlafen. Der eine glaubt, der andere glaubt nicht. Beide sind in ihrem Alltag, der eine wird gerettet, der andere geht verloren. Gerettet heißt hier wahrscheinlich, der eine wird mitgenommen, wird zu Jesus geholt und der andere bleibt zurück. Das heißt, er wird dem Gericht Gottes überantwortet. Jesus reibt seinen Jüngern eine Sache unter die Nase am Beispiel der Frau Lots. Denkt an Lots Frau. Was hat diese Frau zurückgehalten, dem Gericht Gottes zu entfliehen? Der Engel Gottes hatte Lot und seinen Angehörigen eingeschärft, also hier, Das ist die Richtung, auf der ihr fliehen müsst. Lauft so schnell ihr könnt, weil das geht gleich los. Also ihr müsst euch sputen. Lots Frau, die guckt zurück, wahrscheinlich weil sie Sehnsucht hat nach diesem Ort Sodom, weil materiell ging's denen da super. Die lebten dort in Wohlstand. Und genau das ist es, was sie nicht zurücklassen mag. Sie bleibt stehen. Und das Gericht Gottes holt auch sie ein. Ein Hinweis von Jesus: Wenn ihr euer Herz an Besitz und Wohlstand hängt, seid ihr nicht gut vorbereitet auf den Tag, wenn Gott sein Gericht bringt. Wer sein Leben dadurch absichern will, dass er möglichst viel Besitz anhäuft, der wird dann eine böse Überraschung erleben. Wer sein Leben retten will, durch 1 Million Euro auf dem Konto, der wird's verlieren. Vers 37, die Jünger fragten Jesus: Wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete: Da, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Oder anders übersetzt, da, wo der Leib ist, da werden auch die Adler versammelt. Meines Erachtens ist letzteres hier die Deutung, da, wo der Leib ist, da werden auch die Adler versammelt. Also die Jünger fragen: Wo wird das geschehen, Herr? Also wahrscheinlich gemeint wir nicht, wo wird das Gericht geschehen, also bestimmte Orte, sondern Jesus hat ja davon gesprochen, dass die, die zu ihm gehören, mitgenommen werden. Und wahrscheinlich zielt die Frage darauf, wohin werden wir mitgenommen? Und Jesus antwortet, da, wo der Leib ist, da werden auch die Adler versammelt. Die Adler hier ein Sinnbild für die Jünger, die Adler werden zu Christus versammelt. Der vierte und letzte Punkt. Gott hält, was er zusagt, aber wirst du ihm bis zuletzt vertrauen? Um seinen Jüngern, Kapitel 18, Vers 1, zu zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen, erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. Also wir kriegen hier schon mal die Information. Wozu erzählt Jesus jetzt das folgende Gleichnis? Antwort: Um uns Jüngern einzuschärfen, was wesentlich ist im Blick auf seine Wiederkunft. Und ihn richtig zu erwarten, unablässig beten und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn man angefeindet wird. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter gelaufen und bat ihn: Verhilf mir im Streit mit meinem Widersacher zu meinem Recht. Ich erkläre kurz, ne? Richter und Witwe. Ein Richter von damals dürft ihr euch nicht so vorstellen wie heute, also ne, mit dem Amtsgericht und mit Richterrobe und so. Ein Richter ist eher vergleichbar mit einem Bürgermeister. Der setzt sich, wenn er Amtszeit hat, ins Tor der Stadt. Ne, jedes Stadttor hat so einen Nebenhof, da setzt er sich hin. Und jeder, der jetzt einen Rechtsfall hat, der kann zu ihm hin. Jetzt wird hier von einem Richter geredet, der nicht nach Gott fragt und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Also dem war das egal, was für ein Fall das ist. Der hat dem Recht gegeben, der am meisten Geld gegeben hat. Und das ist jetzt für so eine Witwe äußerst nachteilig. Wenn da so ein Richter sitzt, der dem Recht gibt, der das meiste Geld gibt, da hat sie eigentlich keine Chance. Ne? Eine Witwe damals war eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie arm ist. Sie war darauf angewiesen, dass Menschen ihr halfen. Eine Witwe von damals, das ist eine Frau ohne Vater, ohne Bruder, ohne Ehemann, ohne engen männlichen Verwandten. Das ist eine Witwe. Sie hat keinen Mann, der sich tagtäglich um sie kümmert. Deshalb muss sie zu einem solchen Kerl hin wie dem Richter, damit er ihr gegen andere Männer hilft, die ihr Unrecht tun wollen. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, was zu erwarten ist. Doch schließlich sagte er sich: Zwar fürchte ich Gott nicht und nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sie bringt mich sonst noch zur Verzweiflung. In Vers 5, der Richter benutzt hier ein Wort, das eigentlich aus dem damaligen Boxsport kommt. Also jemand muss solche Schläge einstecken, dass er im Gesicht grün und blau ist Und es ist hier natürlich bildlich gemeint, der Richter ist von den ständigen Bitten der Witwen so ermüdet, wie ein Boxer nach den Fausthieben seines Gegners. Er gibt auf, weil er einfach seine Ruhe haben will. Der Herr sagte, achtet darauf, was der ungerechte Richter sagt. Der ungerechte Richter lässt sich von einer Witwe weichkochen, die also Tag ein, Tag aus zu ihm kommt und ihn bittet, ihn anfleht, verschaffe mir Recht. Wird Gott da nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen, obschon er sie zunächst noch warten lässt? Ich sage euch, er wird ihnen gewiss zu ihrem Recht verhelfen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, solchen Glauben auf der Erde finden? Also wenn Jesus wiederkommt, da geht es nicht zuletzt darum, dass seine Jünger Recht bekommen und gemeint ist, dass sie vor der Welt gerechtfertigt werden. Der Zusammenhang ist der, die Jünger werden, weil sie sich zu Jesus bekennen, von der Welt angefeindet. Von Atheisten, aber auch von religiösen Leuten, die glauben, das mit eurem Evangelium von einem gekreuzigten Retter, das ist doch Quatsch. Manche Christen müssen sterben, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und diejenigen, die sie umbringen, denken dabei noch, dass sie Gott einen Dienst damit erweisen. Solche in ihren Augen Gotteslästerer von der Erde zu vertilgen. Und darum gehört es auch zur Wiederkunft, dass Jesus sich öffentlich zu seinen Leuten stellen wird. Er wird den Menschen, die seine Jünger abgelehnt haben, er wird denen nochmal unter die Nase reiben. Hier, das sind tatsächlich meine Zeugen. Die haben euch die Botschaft bestellt, die ich ihnen aufgetragen habe. Die habt ihr abgelehnt. Auf dieser Grundlage, dass ihr deren Botschaft abgelehnt habt, werde ich euch ewig verdammen. Ich sage euch, er wird ihnen gewiss zu ihrem Recht verhelfen. Aber dann am Schluss, und so endet dann diese Erzählung, wird der Menschensohn, wenn er kommt, solchen Glauben auf der Erde finden. Dieser Vers wird häufig so ausgelegt, dass wenn Jesus wiederkommt, werden nur sehr, sehr wenige Menschen da sein, die wirklich an ihn glauben. Jesus sagt an anderen Stellen was anderes, ne? Sie werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, in Scharen. Nicht alle Menschen, nicht die meisten Menschen, aber viele. Die werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Was Jesus hier mit der Zuspitzung aber bewirken will, ist Folgendes. Es ist die Anfrage an jeden Einzelnen von euch. Die Frage ist nur, wirst du dabei sein? Es werden viele dabei sein. Wirst du auch dabei sein? Damit du dabei bist, stellt Jesus dir das Beispiel dieser Witwe vor Augen. Also diese Witwe, die kriegt durch ihr Ausharren ihr Recht beim ungerechten Richter. Und Jesus ermutigt uns ja mit dem Hinweis darauf, dass Gott viel mehr ist als dieser ungerechte Richter. Gott ist ein gerechter und ein barmherziger Gott. So, wenn man jetzt hier alles zusammennimmt, und das ging um einiges. Es ging um Vergebungsbereitschaft, es ging um Demut und es ging um das Ausharren im Glauben, es ging ums Gebet. Und wenn es um den ausharrenden Glauben geht, der am Ende dasteht und Jesus als Retter empfängt, dann will Jesus deutlich machen, für diesen Glauben sind diese drei Dinge wesentlich. Wer an Jesus glaubt, der ist mehr oder weniger dadurch gekennzeichnet, dass er anderen Sünden vergibt. Das muss so sein. Also es kann ihm passieren, dass er das mal nicht macht. Aber das bereut er später. Der ausharrende Glaube ist geprägt durch eine Demut. Durch das Bewusstsein, Demut ist eine Pflichtübung. Das ist nicht ein herausragendes Merkmal. Ne? Ich bin das größte Nichts aller Zeiten oder solche Sprüche. Ne? sondern man weiß einfach, ja natürlich, ich bin ein Sklave von Christus und das ist für mich ein Vorrecht, ne, so wie Paulus er sagt, Sklave Christi. Und eben das Dritte, was Jesus hier thematisiert, anhaltendes Gebet. Nicht als Ausübung einer Pflicht, sondern im Bewusstsein, also wenn es darum geht, im Glauben auszuharren und von Gott das zu bekommen, was man braucht, um im Glauben auszuharren. Dafür hat Gott im Wesentlichen als Mittel das Gebet eingesetzt. Im Gebet, wie auch immer man betet, ne, also ob man Worte formuliert, ob man still betet, aber dass man das regelmäßig praktiziert, regelmäßig Gott bitten, Herr, vergib mir meine Sünden. Und so will ich auch allen vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Und natürlich allen voran die Bitte, Herr, richte du deine Herrschaft auf und sorg du dafür, dass ich dabei bin, wenn dein Reich vollendet wird. Amen.